8. Sie schrieb: Und wenn ich Frikadellen sage, so begreift sie es nicht, denn es heißt hier Pflanzhalm. Und wenn sie Karfiol sagt, so findet sich wohl nicht so leicht ein Christenmensch, der darauf verfällt, dass sie Blumenkohl meint. Und wenn ich sage Bratkartoffeln, so schreit sie so lange, was, bis ich geröste Kartoffeln sage, denn so heißt es hier. Und mit was meint sie wie beliebt. Und das ist nun schon die zweite. Denn die erste Person, welche Kathi hieß, habe ich mir erlaubt, aus dem Hause zu schicken, weil sie immer gleich grob wurde. Oder wenigstens schien es mir so. Denn ich kann mich auch geirrt haben, wie ich nachträglich einsehe, denn man weiß hier nicht recht, ob die Leute eigentlich grob oder freundlich reden. Diese jetzige, welche Babette heißt, was Babette auszusprechen ist, hat übrigens ein recht angenehmes Exterieur und schon etwas ganz Südliches, wie es hier manche gibt, mit schwarzem Haar und schwarzen Augen und Zähnen, um die man sie beneiden könnte. Auch ist sie willig und bereitet unter meiner Anleitung manches von unseren heimatlichen Gerichten. So gestern zum Beispiel Sauerampfer mit Korinthen. Aber davon habe ich großen Kummer gehabt, denn Permaneder nahm mir dieses Gemüse so übel, obgleich er die Korinthen mit der Gabel herauspickte, dass er den ganzen Nachmittag nicht mit mir sprach, sondern nur murrte. Und kann ich sagen, Mutter, dass das Leben nicht immer leicht ist. Allein, es waren nicht nur die Pflanzhalm und das Sauerampfer, die ihr das Leben verbitterten. Gleich in den Flitterwochen hatte ein Schlag sie getroffen. Ein unvorhergesehenes, ungeahntes, unfassliches war über sie hereingebrochen. Ein Ereignis, das ihr alle Freudigkeit genommen hatte und das sie nicht zu verwinden vermochte. Dieses Ereignis war folgendes. Erst als das Ehepaar Permaneder bereits einige Wochen in München lebte, hatte Konsul Buddenbrook die testamentarisch fixierte Mitgift seiner Schwester, das heißt 51.000 Mark Courant, flüssig machen können, und diese Summe war hierauf in Gulden umgesetzt, vollkommen richtig in Herrn Permaneders Hände gelangt. Herr Permaneder hatte sie sicher und nicht ungünstig deponiert. Was er aber dann, ohne Zögern und Erröten, seiner Gattin gesagt hatte, war dies.
Donal.
Er nannte sie Donal.
Donal, mir war's gnur. Mehr braucht man nimmer. Ich hab mir allweil geschunden und jetzt will ich mir Ruhe, Himmelsakrament. Wir vermieten's Parterre und die zweite Etage und da hier haben wir eine gute Wohnung und können auch Schweinshoxen essen und brauchen uns nicht allweil gar so nobi zusammenrichten und auftrauen. Und am Abend hab ich's Hofbräuhaus. Ich bin kein Protzen nicht. Und mag nicht allweil ein Geld zusammenscharren. Ich mag meine Gemütlichkeit. Von morgen ab mach ich Schluss und werd Privatier.
Permaneder, hatte sie ausgerufen, und zwar zum ersten Male mit dem ganz besonderen Kehllaut, mit dem sie Herrn Grünlichs Namen zu nennen pflegte. Er aber hatte nur geantwortet,
Acke, sei stark.
Und dann hatte ein Streit sich entsponnen, wie er so früh, so ernst und heftig das Glück einer Ehe für alle Zeit erschüttern muss. Er war Sieger geblieben. Ihr leidenschaftlichster Widerstand war an seinem Drang nach Gemütlichkeit gescheitert. Das Ende war gewesen, dass Herr Permaneder sein in dem Hopfengeschäft steckendes Kapital liquidiert hatte, so dass nun Herr Noppe seinerseits das Company auf seiner Karte blau durchstreichen konnte. Und wie die Mehrzahl seiner Freunde, mit denen er abends am Stammtische im Hofbräuhause Karten spielte und seine regelmäßigen 3 Liter trank, beschränkte Tonis Gatte nun seine Tätigkeit aufs Mietesteigern als Hausbesitzer und ein bescheidenes und friedliches Couponschneiden. Der Konsulin war dies ganz einfach mitgeteilt worden. In den Briefen aber, die Frau Permaneder darüber an ihren Bruder geschrieben hatte, war der Schmerz zu erkennen gewesen, den sie empfand. Arme Toni, ihre schlimmsten Befürchtungen waren weitaus übertroffen worden. Sie hatte zuvor gewusst, dass Herr Permaneder nichts von der Regsamkeit besaß, von der ihr erster Gatte zu viel an den Tag gelegt hatte. Dass er aber so gänzlich die Erwartungen zuschanden machen werde, die sie noch am Vorabend ihrer Verlobung gegen Mamsell Jungmann ausgesprochen hatte, dass er so völlig die Verpflichtungen verkennen werde, die er übernahm, indem er eine Buddenbrook ehelichte, das hatte sie nicht geahnt. Es musste verwunden werden, und ihre Familie zu Hause ersah aus ihren Briefen, wie sie resignierte. Ziemlich einförmig lebte sie mit ihrem Manne und Erika, welche die Schule besuchte, dahin, besorgte ihren Hausstand, verkehrte freundschaftlich mit den Leuten, die für das Parterre und den zweiten Stock sich als Mieter gefunden hatten, sowie mit der Familie Niederpauer am Marienplatz und berichtete dann und wann von Hoftheaterbesuchen, die sie mit ihrer Freundin Eva vornahm, denn Herr Permaneder liebte dergleichen nicht, und es erwies sich, dass er, der in seinem lieben München mehr als 40 Jahre alt geworden war, noch niemals das Innere der Pinakothek erblickt hatte. Die Tage gingen, die rechte Freude aber an ihrem neuen Leben war für Toni dahin, seit Herr Permaneder sich sofort nach dem Empfang ihrer Mitgift zur Ruhe gesetzt hatte. Die Hoffnung fehlte. Niemals würde sie einen Erfolg, einen Aufschwung nach Hause berichten können. So wie es jetzt war, sorglos, aber beschränkt und so herzlich wenig vornehm, so sollte es unabänderlich bleiben bis an ihr Lebensende. Das lastete auf ihr, und aus ihren Briefen ging ganz deutlich hervor, dass gerade diese nicht sehr gehobene Stimmung ihr die Eingewöhnung in die süddeutschen Verhältnisse erschwerte. Es ging ja im Einzelnen. Sie lernte es, sich mit den Dienstmädchen und Lieferanten zu verständigen, Pflanzerln statt Frikadellen zu sagen und ihrem Manne keine Fruchtsuppe mehr vorzusetzen, nachdem er dergleichen als a Klamp als Widres bezeichnet hatte. Aber im großen Ganzen blieb sie stets eine Fremde in ihrer neuen Heimat. Denn die Empfindung, dass eine geborene Buddenbrook zu sein hier unten durchaus nichts Bemerkenswertes war, bedeutete eine beständige, eine unaufhörliche Demütigung für sie. Und wenn sie brieflich erzählte, irgendein Maurersmann habe sie, in der einen Hand einen Maßkrug und in der anderen einen Radi am Schwanze, auf der Straße angeredet und gesagt, »I bitt, wie spät ist, Frau Nachbarin?« so war trotz aller Scherzhaftigkeit ein sehr starker Unterton von Entrüstung fühlbar. Und man konnte überzeugt sein, dass sie den Kopf zurückgelegt und den Mann weder einer Antwort noch eines Blickes gewürdigt hatte. Übrigens war es nicht diese Formlosigkeit und dieser geringe Sinn für Distanz allein, was ihr fremd und unsympathisch blieb. Sie drang nicht tief in das Münchner Leben und Treiben ein, aber es umgab sie doch die Münchner Luft, die Luft einer großen Stadt, voller Künstler und Bürger, die nichts taten. Eine ein wenig demoralisierte Luft, die mit Humor einzuatmen ihre Stimmung ihr oft verwehrte. Die Tage gingen, dann aber schien doch ein Glück kommen zu wollen, und zwar dasjenige, welches man in der Breitenstraße und der Mengstraße vergeblich ersehnte. Denn nicht lange nach dem Neujahrstage 1859 ward die Hoffnung zur Gewissheit, dass Toni zum zweiten Male Mutter werden sollte. Die Freude zitterte nun gleichsam in ihren Briefen, die so voll von übermütigen, kindlichen und gewichtigen Redewendungen waren wie lange nicht mehr. Die Konsulin, welche, abgesehen von ihren Sommerfahrten, die sich übrigens mehr und mehr auf den Ostseestrand beschränkten, das Reisen nicht mehr liebte, bedauerte ihrer Tochter in dieser Zeit fernbleiben zu müssen und versicherte sie nur schriftlich des göttlichen Beistandes. Tom aber, sowohl wie Gerda, meldeten sich zur Taufe an, und Tonis Kopf war erfüllt von Plänen in Betreff eines vornehmen Empfanges. Arme Toni! Dieser Empfang sollte sich unendlich traurig gestalten. Und diese Taufe, die ihr als ein entzückendes Fest mit Blumen, Konfekt und Schokolade vor Augen geschwebt hatte, sollte überhaupt nicht stattfinden. Denn das Kind, ein kleines Mädchen, sollte nur ins Leben treten, um nach einer armen Viertelstunde, während welcher der Arzt sich vergeblich bemühte, den unfähigen kleinen Organismus in Gang zu halten, dem Dasein schon nicht mehr anzugehören. Konsul Buddenbrook und seine Gattin fanden, als sie in München eintrafen, Toni selbst nicht außer Gefahr. Weit schwerer als das erste Mal lag sie da nieder, und während mehrerer Tage verweigerte ihr Magen, an dessen nervöser Schwäche sie schon vorher hier und da gelitten hatte, die Annahme fast jeder Nahrung. Indessen sie genas und die Buddenbrooks konnten in dieser Beziehung beruhigt abreisen, wenn auch andererseits nicht ohne Nachdenklichkeit, denn es hatte sich ihnen allzu deutlich gezeigt und besonders der Beobachtung des Konsuls war es nicht entgangen, dass nicht einmal das gemeinsame Leid imstande gewesen war, die beiden Gatten einander erheblich zu nähern. Nichts gegen Herrn Parmenidas gutes Herz. Er war aufrichtig erschüttert gewesen. Dicke Tränen waren angesichts seines leblosen Kindes aus den verquollenen Äuglein über die zu aufgetriebenen Wangen in den ausgefransten Schnauzbart geflossen. Und er hatte mehrere Male mit schwerem Seufzen hervorgebracht: »Es ist heute der Kreuz. Ein Kreuz ist, oh mei!« Aber seine Gemütlichkeit hatte nach Tonis Begriffen nicht lange genug darunter gelitten. Seine Abendstunden im Hofbräuhaus hatten ihn bald darüber hinweggebracht und mit dem bequemen, gutmütigen, ein bisschen mürrischen und ein bisschen stumpfsinnigen Fatalismus, der in seinem »Es ist heute Kreuz« enthalten war, wurstelte er fort. Tonis Briefe aber verloren von nun an nicht mehr den Ton von Hoffnungslosigkeit und selbst von Anklage. »Ach, Mutter«, schrieb sie, »was kommt auch alles auf mich herab? Erst Grünlich und der Bankerott und dann Permaneder als Privatier und dann das tote Kind. Womit habe ich so viel Unglück verdient?« Der Konsul zu Hause, wenn er solche Äußerungen las, konnte sich eines Lächelns nicht erwehren, denn trotz alles Schmerzes, der in den Zeilen steckte, verspürte er einen Unterton von beinahe drolligem Stolz. Und er wusste, dass Toni Buddenbrook als Madame Grünlich sowohl wie als Madame Permaneder immer ein Kind blieb, dass sie alle ihre sehr erwachsenen Erlebnisse fast ungläubig, dann aber mit kindlichem Ernst, kindlicher Wichtigkeit und vor allem kindlicher Widerstandsfähigkeit erlebte. Sie begriff nicht, womit sie Leid verdient habe. Denn obgleich sie sich über die große Frömmigkeit ihrer Mutter mokierte, war sie selbst so voll davon, dass sie an Verdienst und Gerechtigkeit auf Erden inbrünstig glaubte. Arme Toni! Der Tod ihres zweiten Kindes war weder der letzte noch der härteste Schlag, der sie treffen sollte. Als das Jahr 1859 sich zu Ende neigte, geschah etwas Fürchterliches. 9. Es war ein Tag gegen Ende des November, ein kalter Herbsttag mit dunstigem Himmel, der beinahe schon Schnee versprach, und wallendem Nebel, den hier und da die Sonne durchdrang. Einer von den Tagen, an denen in der Hafenstadt der scharfe Nordost mit einem tückischen Pfeifen um die massigen Ecken der Kirchen sauste und eine Lungenentzündung wohlfeil zu haben war. Als gegen Mittag Konsul Thomas Buddenbrook ins Frühstückszimmer trat, fand er seine Mutter, die Brille auf der Nase, am Tische über ein Papier gebeugt. »Tom«, sagte sie, indem sie ihn anblickte und das Papier mit beiden Händen beiseite hielt, als zögere sie, es ihm zu zeigen. »Erschrick nicht. Etwas Unangenehmes. Ich begreife nicht. Es ist aus Berlin. Es muss etwas geschehen sein.« »Bitte«, sagte er kurz. Er verfärbte sich, und einen Augenblick traten die Muskeln an seinen Schläfen hervor, denn er biss die Zähne zusammen. Er streckte mit einer äußerst entschiedenen Bewegung die Hand aus, als wollte er sagen, »Nur schnell, bitte, das Unangenehme, nur keine Vorbereitungen.« Stehend las er die Zeilen auf dem Papier, indem er eine seiner hellen Brauen emporzog und langsam die lange Spitze seines Schnurrbartes durch die Finger zog. Es war ein Telegramm und lautete, »Erschreckt nicht, komme umgehend mit Erika, alles ist zu Ende. Eure unglückliche Antonie.« »Umgehend, umgehend«, sagte er gereizt und sah die Konsulin mit schnellem Kopfschütteln an. »Was heißt umgehend?« »Das ist nur so eine Redensart, Tom. Das hat nichts zu bedeuten. Sie meint sogleich oder etwas Ähnliches.« »Und aus Berlin? Was tut sie in Berlin? Wie kommt sie nach Berlin?« »Ich weiß es nicht, Tom. Ich begreife es noch nicht. Die Depesche ist vor 10 Minuten gekommen. Aber es muss etwas geschehen sein, und wir müssen abwarten, was es ist. Gott wird geben, dass alles sich zum Guten wendet. Setz dich, mein Sohn, und iss. Er nahm Platz und schenkte sich mechanisch Porter in das dicke, hohe Glas. Alles ist zu Ende, wiederholte er. Und dann Antonie, Kindereien. Dann aß und trank er schweigend. Nach einer Weile wagte die Konsulin zu bemerken, sollte es etwas mit Permaneder sein, Tom? Er zuckte nur die Achseln, ohne aufzusehen. Beim Weggehen, den Türgriff in der Hand, sagte er, »Ja, Mutter, wir müssen Sie erwarten. Da sie dir vermutlich nicht spät in der Nacht ins Haus fallen wird, wird es wohl morgen im Laufe des Tages sein, dass man mich benachrichtigt, bitte.« Die Konsulin wartete von Stunde zu Stunde. Sie ruhte höchst ungenügend in der Nacht, klingelte nach Ida Jungmann, die jetzt neben ihr im hintersten Zimmer des Zwischengeschosses schlief, ließ sich Zuckerwasser bereiten und saß sogar während längerer Zeit mit einer Handarbeit aufrecht im Bett. Auch der nächste Vormittag verstrich in ängstlicher Spannung. Beim zweiten Frühstück erklärte der Konsul, dass Toni, wenn sie käme, nur 3:33 nachmittags von Büchen eintreffen könne. Um diese Zeit saß die Konsulin im Landschaftszimmer am Fenster und versuchte in einem Buche zu lesen, auf dessen schwarzem Lederdeckel ein in Gold gepresster Palmzweig zu sehen war. Es war ein Tag wie gestern, Kälte, Dunst und Wind. Hinter dem blanken Schmiedeeisengitter knisterte der Ofen. Die alte Dame erbebte und blickte hinaus, sobald Wagenräder vernehmbar wurden. Und dann, um 4:00, als sie eben nicht Acht gegeben und beinahe ihrer Tochter vergessen hatte, entstand eine Bewegung unten im Hause. Sie wandte hastig den Oberkörper zum Fenster, sie wischte mit dem Spitzentuch den tropfenden Beschlag von der Scheibe. In der Tat, eine Droschke hielt drunten, und schon kam man die Treppe herauf. Sie erfasste mit den Händen die Armlehnen des Stuhles, um aufzustehen. Aber sie besann sich eines Besseren, ließ sich wieder zurücksinken und drehte nur mit beinahe abwehrendem Ausdruck den Kopf ihrer Tochter entgegen, die, während Erika grünlich an Ida Jungmanns Hand bei der Glastür stehen blieb, mit schnellen und fast stürzenden Schritten durch das Zimmer kam. Frau Permaneder trug einen pelzbesetzten Überwurf und einen länglichen Filzhut mit Schleier. Sie sah sehr bleich und angegriffen aus. Ihre Augen waren gerötet und ihre Oberlippe bebte wie früher, wenn Toni als Kind geweint hatte. Sie erhob die Arme, ließ sie wieder sinken und glitt alsdann bei ihrer Mutter auf die Knie nieder, indem sie das Gesicht in den Kleiderfalten der alten Dame verbarg und bitterlich aufschluchzte. Dies alles machte den Eindruck, als sei sie in dieser Weise geraden Weges von München in einem Atem dahergestürmt, und da lag sie nun am Ziele ihrer Flucht, erschöpft und gerettet. Die Konsulin schwieg einen Augenblick. »Toni«, sagte sie dann mit zärtlichem Vorwurf, zog vorsichtig die große Nadel hervor, die Frau Permaneders Hut an ihrer Frisur befestigte, legte den Hut auf die Fensterbank und streichelte liebevoll und beruhigend mit beiden Händen das starke, aschblonde Haar ihrer Tochter. »Was ist, mein Kind? Was ist geschehen?« Aber man musste sich mit Geduld waffnen, denn es dauerte noch ziemlich lange, bis dieser Frage eine Antwort zuteil wurde. »Mutter«, brachte Frau Permaneder hervor. »Mama«. Allein dabei blieb es. Die Konsulin erhob den Kopf nach der Glastür, und während sie mit einem Arm ihre Tochter umfing, streckte sie die freie Hand ihrer Enkelin entgegen, die dort, einen Zeigefinger am Munde, verlegen stand. »Komm, Kind, komm her und sage guten Tag. Du bist groß geworden und siehst frisch und wohl aus, wofür wir Gott danken wollen. Wie alt bist du nun, Erika?« 13, Großmama. 1000. Eine Dame.« Und über Tonis Kopf hinweg küsste sie das kleine Mädchen, worauf sie fortfuhr, »Geh nun mit Ida hinauf, mein Kind, wir werden bald essen. Aber jetzt hat Mama mit mir zu reden, weißt du.« Sie blieben allein. »Nun, meine liebe Toni, willst du nicht aufhören zu weinen. Wenn Gott uns eine Prüfung schickt, so sollen wir sie mit Fassung ertragen. Nimm dein Kreuz auf dich, heißt es. Aber hast du vielleicht den Wunsch, ebenfalls erst hinaufzugehen, ein wenig zu ruhen und dich zu erfrischen und dann zu mir herunterzukommen? Unsere gute Jungmann hat ein Zimmer vorbereitet. Ich danke dir für dein Telegramm. Es hat uns recht sehr erschreckt. Sie unterbrach sich, denn Laute drangen bebend und gedämpft aus ihren Kleiderfalten hervor. Er ist ein verworfener Mensch. Ein verworfener Mensch ist er. Ein verworfener. Über dieses starke Wort kam Frau Permaneder nicht hinweg. Es schien sie völlig zu beherrschen. Sie presste ihr Gesicht dabei fester in den Schoß der Konsulin und machte neben dem Stuhle sogar eine Faust. »Solltest du etwa deinen Mann damit meinen, mein Kind?« fragte die alte Dame nach einer Pause. »Ich sollte nicht auf diesen Gedanken kommen, ich weiß es. Aber es bleibt mir nichts anderes zu denken übrig, Toni. Hat Permaneder dir Leid zugefügt? Hast du dich über ihn zu beklagen?«
»Babette«,
stieß Frau Permaneder hervor.
»Babette.«
»Babette?« wiederholte die Konsulin fragend. Dann lehnte sie sich zurück und ließ ihre hellen Augen durchs Fenster schweifen. Sie wusste nun, um was es sich handelte. Eine Pause trat ein, die dann und wann von Tonis allmählich seltener werdendem Schluchzen unterbrochen ward. »Toni«, sagte die Konsulin nach einer Weile, »ich sehe nun, dass dir in der Tat ein Kummer zugefügt worden ist, dass dir Grund zur Klage gegeben wurde. Aber war es nötig, diese Klage so stürmisch zu äußern? War diese Reise von München hierher notwendig, zusammen mit Erika, so dass es für weniger verständige Leute als ich und du beinahe den Anschein haben könnte, als wolltest du niemals zu deinem Manne zurückkehren? Das will ich auch nicht. Nie!« rief Frau Permaneder, indem sie mit einem Ruck den Kopf erhob, ihrer Mutter aus weinenden Augen ganz wild ins Gesicht blickte und dann ebenso plötzlich ihr Antlitz wieder in den Kleiderfalten verbarg. Die Konsulin überhörte diesen Ausruf. »Nun aber«, setzte sie mit erhöhter Stimme ein und wandte langsam ihren Kopf von einer Seite zur anderen, »nun aber, da du hier bist, ist es gut so. Denn nun wirst du dein Herz erleichtern können und wirst mir alles erzählen, und dann wollen wir sehen, wie mit Liebe, Nachsicht und Bedacht der Schaden zu korrigieren ist.« »Nie«, sagte Toni noch einmal. »Nie!« Aber dann erzählte sie, und obgleich man nicht jedes Wort verstand, denn sie sprach in den faltigen Tuchrock der Konsulin hinein und ihr Bericht war explosiv und von Ausrufen der äußersten Entrüstung zerrissen, so ward doch klar, dass ganz einfach folgender Sachverhalt bestand. Um die Mitternacht zwischen dem 24. und 25. des laufenden Monates war Madame Permaneder, die während des Tages an Störungen der Magennerven gelitten und sehr spät Ruhe gefunden hatte, aus einem leichten Schlummer geweckt worden. Ein anhaltendes Geräusch dort vorn an der Treppe war schuld daran gewesen, ein schlecht unterdrückter, geheimnisvoller Lärm, in dem man das Knarren der Stufen, ein hustendes Gekicher, gepresste Worte der Abwehr und ganz sonderbare knurrende und ächzende Laute unterschied. Nicht einen Augenblick konnte man über das Wesen dieses Geräusches im Zweifel sein. Frau Permaneder hatte nicht so bald, mit noch schlaftrunkenen Sinnen, etwas davon aufgefangen, als sie es auch schon begriffen, als sie auch schon das Blut hatte aus ihren Wangen weichen fühlen und zum Herzen strömen, das sich zusammengezogen und mit schweren, beklemmenden Schlägen fortgearbeitet hatte. Während einer langen, grausamen Minute hatte sie wie betäubt, wie gelähmt in den Kissen gelegen. Dann aber, als dieses schamlose Geräusch nicht verstummte, hatte sie mit bebenden Händen Licht gemacht, hatte voll Verzweiflung, Grimm und Abscheu das Bett verlassen, hatte die Tür aufgerissen und war in Pantoffeln, das Licht in der Hand, nach vorn bis in die Nähe der Treppe geeilt. Jener schnurgeraden Himmelsleiter, die von der Haustür direkt in das oberste Stockwerk heraufführte. Und dort, auf den oberen Stufen eben dieser Himmelsleiter, hatte sich ihr das Bild in voller Körperlichkeit dargeboten, das sie drinnen im Schlafzimmer beim Lauschen auf das unzweideutige Geräusch mit Augen, die das Entsetzen erweiterte, schon im Geiste hatte erblicken müssen. Es war eine Balgerei gewesen, ein unerlaubter und unsittlicher Ringkampf zwischen der Köchin Babette und Herrn Permaneder. Das Mädchen, ein Schlüsselbund und ebenfalls eine Kerze in der Hand, denn sie musste so spät noch irgendwo im Hause beschäftigt gewesen sein, hatte sich hin und her gewunden und den Hausherrn abzuwehren gestrebt, der seinerseits, den Hut auf dem Hinterkopfe, sie umschlungen gehalten und beständig versucht hatte, seinen Seehundschnauzbart in ihr Gesicht zu drücken, was ihm hier und da auch gelungen war. Bei Antoniens Erscheinen hatte Babette etwas wie »Jesus, Maria und Josef« hervorgestoßen.
»Jesus, Maria und Josef«, hatte Herr Permaneder wiederholt, hatte sie fahren lassen,
und während das Mädchen im selben Augenblick auf geschickte Weise spurlos verschwunden gewesen war, hatte er mit hängenden Armen, hängendem Kopfe und hängendem Schnauzbart vor seiner Gattin gestanden und irgendetwas ausgemacht Unsinniges wie
»Ist das heute? Es ist heute der Kreuz«,
gestammelt.